Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Ja, da bin ich ja wieder und Sie ja auch. Herzlich willkommen auf meiner Gästeliste am heutigen Tag. Das trifft sich ganz gut, dass Sie zuhören, denn wir haben wieder viele verschiedene Geschichten aus dem Leben zu erzählen. Geschichten von Menschen und Geschichten von Zwischenmenschlichem, kann man sagen. Also das, was uns ausmacht, sind ja nun mal Beziehungen zu anderen. Also ob Familie, Freunde, Partner, Partnerin. Und was uns natürlich auch ausmacht, ist unsere Identität. In unserer Geschichte der Woche geht es heute um einen Fall von Identität. Identitätsdiebstahl. Es geht um einen Mann, der das Wichtigste in seinem Leben verloren hat, und zwar seinen eigenen Namen.
Mein Name Heinrich Traue, der existiert überhaupt nicht mehr und den werde ich wahrscheinlich auch nicht gesund zurückkriegen, wenn ich zu Behörden will. Sobald mein Name und mein Geburtsdatum eingegeben wird, leuchtet alles rot, Betrug, Betrug, Betrug. Hey, mein Ich, ich bin das nicht mehr.
Also Sie lernen nachher nicht nur das Opfer, also diesen Heinrich Traue, kennen, das Opfer dieser Geschichte, sondern auch den Täter hier bei Plus 1. Plus 1 hieße nicht Plus 1, wenn ich Ihnen nicht auch jemanden ganz Besonderes aus meinem Leben heute vorstellen würde. Heute zu Gast meine langjährige Freundin, man kann sagen Anna Banana, Mountain Banana. So lautet ihr Spitzname ganz kurz. Eigentlich heißt sie Anna Bergmann. Hallo Anna.
Hallo Sonja.
Erinnerst du dich noch, wie es zu diesem Spitznamen überhaupt kam?
Ja, in der Zeit, in der wir zusammengearbeitet haben, gab es eine Fußballmannschaft und da braucht es Trikots mit lustigen Spitznamen und ich sollte mir was überlegen und ich wurde schon immer gerne Äna oder Banana genannt und dann dachte ich, naja, dann machen wir einfach Äna Banana und jetzt fehlt noch mein Nachname, Bergmann, Mountain Banana, also total bekloppt. Ich bin auch froh, dass wirklich nur ganz wenige Menschen diesen Spitznamen verwenden.
Tja, jetzt wissen ihn ganz viele.
Ja, Entchen ist mir lieber.
Entchen. Gut, Entchen. Dann sage ich jetzt Entchen zu dir. Du hast noch diesen Urlaubsglow hier mitgebracht ins Studio. Du warst surfen in Frankreich.
Ja.
Was hast du mitgenommen? Was hast du uns mitgebracht? Was können wir von deinem Urlaubsfeeling abkriegen?
Ja, ich hatte einfach das unheimliche Glück, dass mit meinem ersten Urlaubstag die Grenzen aufgegangen sind und ich dann mit dem VW-Bus meiner Eltern in einen schön abgelegenen Pinienwald direkt am Meer in Frankreich fahren und dort campen konnte. Und da hat einfach unheimlich viel Spaß mit mir selber dort im Wasser, muss ich sagen, vor allem die meiste Zeit, ja, eben zum Surfen. Und auch lustige Begegnungen mit Vögeln, die mich beim Frühstück begleitet haben und versucht haben, da reinzufliegen. Und
dann immer, in deinen Camper oder was?
Ja, ja, und dann hatte ich mit dem einen echt immer ein bisschen Streit, von wegen, hey Piepmatz, jetzt gehst du hier raus, sonst nachher kackst du mir alles voll, ne? Das geht nicht.
Aber was ich bei dir faszinierend finde, du verreist ja total oft ganz, ganz, ganz alleine und dann ja auch für längere Zeit, also mal ein paar Wochen. Was, warum eigentlich?
Ja, stimmt, diesmal waren es auch 3 Wochen und ich brauche ganz viel sozusagen auch die Beziehung mit mir und vor allem damit die Beziehung zu Gott und die findet man eben nur alleine, wenn man wirklich mal mit sich ist. Sonst ist man natürlich wieder irgendwie, ja klar, abgelenkt. Und das Schöne ist aber, dass eben außerhalb von einem drumherum eh immer wieder Menschen sind, die man begegnet und schöne Begegnungen mit denen auch hat. Aber so man wirklich auch zu sich kommt. Und das funktioniert eben nicht, wenn die ganze Zeit jemand auf einem drauf ist. Oder derjenige braucht richtig viel Verständnis dafür. Und ich muss sagen, ja, diesen Menschen habe ich auch noch nicht gefunden, der mich als kleines Wolfstier oder Wolf-Orca, weil ich ja so gerne surfen und schwimmen gehe, der das irgendwie gut kann. Und ich liebe die Natur und bin dann dadurch eigentlich auch nie alleine. Ich bin ja immer in der Begegnung mit mir in der Natur und damit ja mit Gott. Ich glaube an Gott und das ist unheimlich schön. Man kommt dann, gerade wenn man dann eben so viel alleine ist, auch einfach in richtig tiefe Begegnungen mit Gott und Gesprächen und dadurch auch erfährt man sich nochmal wieder ganz neu, jedes Mal aufs Neue.
Und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil wir saßen vor kurzem in deiner Küche mit deiner, wie heißt diese Küchenmaschine, die du da hast?
Thermomix.
Und haben irgendwie 5 Stunden lang gekocht oder dieses Ding.
Spinatknödel.
Das Ding hat für uns gekocht und dann haben wir über wirklich Gott und die Welt gesprochen. Und das fand ich so faszinierend, weil ich weiß, du warst schon früher gläubig, aber ich glaube gar nicht so sehr wie jetzt. Beziehungsweise konnte ich das auch gar nicht so nachvollziehen. Ich habe da ja so ein bisschen eine andere Einstellung und darüber, über deinen Glauben und deine Kirche sprechen wir später noch hier in Plus 1. Sie hören Plus Eins und mein Plus Eins ist eine sehr gute Freundin von mir, deren Firmung ich vor kurzem beiwohnen durfte. Anna Bergmann, du kommst ursprünglich aus Stuttgart, bist sehr gläubig, das haben wir schon verraten, ursprünglich ja evangelisch.
Ja. Ja?
Jetzt bist du katholisch.
Yippie, I'm home.
Wie kam es dazu? Warum? Also ja. Erstmal überhaupt, dass du, ich finde, dein Alter können wir verraten?
Ja, ich bin 35.
Ja, da ist es ja schon mal ungewöhnlich, also ich habe wenig 35-jährige Freundinnen, die regelmäßig in die Kirche gehen. Erstmal, warum dein Glaube zu Gott?
Genau, ich glaube nicht an Gott, ich weiß, dass Gott existiert. Ich glaube, das ist schon mal ganz spannend für die meisten, weil Glauben ist ja, ja, ich glaube mal so, irgendwas passiert. Ich glaube, morgen regnet es. Nee, ich weiß, dass Gott existiert, weil ich spüre ihn jeden Tag in mir, wenn ich es zulasse.
Bei welchen Gelegenheiten?
Am meisten natürlich, wenn ich wirklich meditiere, wenn ich dann auch aktiv quasi den Dialog mit ihm suche, also auch spreche. Aber sonst auch einfach, wenn ich die Schönheit dieser Welt sehe, also auch in den Menschen, in glitzernden Augen, mit deinen Augen, die mich auch irgendwie gerade anstrahlen. Da kommt so viel ja, Liebe und rüber und genau das ist auch für mich Gott. Also Gott ist Liebe und Licht und bei uns ist das immer ganz stark und eben leider auch durch die Kirche immer so personifiziert worden. Und auch immer so als er, als ein Vater, als was Männliches, was ganz spannend ist, zum Beispiel im Ungarischen, ist das Wort Gott weiblich wie auch männlich. Und da merkt man auch schon, dass in anderen Sprachen andere, eben durch die Grammatik gesehen allein schon, andere Möglichkeiten zu denken gegeben sind und auch Gott anders gedacht werden kann. Und deswegen ist Gott nichts für mich, was irgendwie so fest ist, sondern im Indischen heißt es auch das Braham, sozusagen das Allumfassende und auch gleichzeitig nichts. Die Illusion und Täuschung in sich und trotzdem die Wahrheit. Und das sich in sich tief sacken zu lassen, ist auch was ganz Schwieriges, weil es nicht mehr mit dem Verstand funktioniert. Aber das ist auch, deswegen ist vielleicht auch das Wort Liebe recht schön, weil Liebe funktioniert auch nicht mit dem Verstand. Ich kann das nicht erklären, aber ich kann es ganz deutlich spüren. Und das ist eben so schön. Und vor allem eben in Begegnungen und ein Philosoph, Religionsphilosoph, den ich sehr schätze und mag zu lesen, Martin Buber, hat auch gemeint, das Wirkliche und Wahrhaftige findet eben nur in der Begegnung statt. Und damit meint er eben Gott, ich kann ja nur mich alleine sozusagen gar nicht spüren und wahrnehmen als Mensch, als
nur
Identität,
in der Spiegelung
als Person.
Mit einem Gegenüber,
genau,
meinst du?
Genau. Und in der Spiegelung, da kann ich dann auch immer wieder Gott eigentlich erfahren. Das heißt aber nicht, dass ich sozusagen das wirklich Tiefe kann ich trotzdem nur mit mir finden und ausmachen. Aber immer wieder sozusagen auch allein da angestoßen zu werden, das ist, was von den anderen wiederkommt.
Aber ich finde das so witzig, weil ich finde mich da in Teilen schon wieder, obwohl ich sage, ich glaube jetzt nicht an Gott, ich glaube nicht an die Kirche, aber ich glaube an etwas, was ich komme ja mehr aus der Yoga-Ecke, dass es irgendwas Allumfassendes gibt, was in jedem von uns irgendwie innewohnt. Also, dass wir alle so ein Teil davon sind oder einen Teil davon haben und spüren. Aber warum brauchst du denn jetzt quasi, Entschuldigung an alle Katholiken ausgerechnet, die katholische Kirche und die Kirche als Institution, um deinen Glauben quasi zu leben?
Also einmal brauche ich die Institution an sich, brauche ich in dem Sinn für mich nicht, aber ich will ganz offen dazu stehen. Ich will dazu stehen, dass Gott ein Bestandteil von mir ist, so wie ich ja auch sozusagen zur Demokratie stehe, indem ich wählen gehe. Demokratie ist ja auch nur eine Idee, aber sie ist verfestigt in Institutionen und genauso ist es auch eigentlich mit Kirche und Gott. Gott ist dieses, was allumfassend ist und man versucht es natürlich dann im Menschlichen greifbar zu machen, so wie man auch versucht, Demokratie greifbar zu
machen.
Aber
ist es dann nicht ein Widerspruch in sich eigentlich, dass es so was Allumfassendes ist und dann probiert man es doch wieder runterzubrechen auf irgendwie Materie, auf irgendein Gebäude mit großem Turm?
Naja, um es sozusagen weiterleben zu lassen und auch, dass es sich entwickeln kann und wachsen lassen, brauchen wir Menschen ja untereinander, die sich darüber verständigen. Also wie in der Demokratie letztendlich auch. Wir brauchen die Institution Regierung, um Gesetze festzulegen, um festzustellen, das funktioniert vielleicht doch nicht so, das Miteinander. Und Gott ist ja eigentlich auch Demokratie, das ist nämlich alles. Und da wird es schon nochmal schwieriger, aber letztendlich ist es ja quasi, Kirche ist so eine Idee vielleicht auch manchmal von eben die gesamte Welt als eine Gemeinschaft zu schaffen und versuchen, wie können wir miteinander im Einklang wirklich miteinander sein.
Und hast du darauf eine Antwort gefunden?
Ich würde sagen, nee, es ist auch nicht die Antwort in sich, sondern die Kirche ist nur der Versuch und kann vielleicht auch deswegen mehr so als organisches Gebilde verstanden werden, auch wenn es eine Institution mit sogar Gebäuden und Mauern und Prozessen und Strukturen hat, aber trotzdem, es lebt ja und es lebt und deswegen ist es auch spannend und wichtig für mich, dabei zu sein, nur durch die Menschen. Mhm. Und nur durch die Menschen letztendlich kann sich es auch weiterentwickeln und auch nur durch die Menschen kann sich auch eine katholische Kirche weiterentwickeln und das sehen wir auch ganz, ganz schön bei unserem jetzigen Papst Franziskus, der eben dann ganz anderen Schwung reinbringt und auch wieder ganz neue Dinge neu bewegt und auf einmal auch andere Menschen wieder neu denken können. Es ist eben nichts Festes, nichts Starres. Und katholische Kirche, deswegen in der evangelischen Kirche ist für mich viel verloren gegangen von dem, was eigentlich Kirche, diese Gemeinschaft nämlich ausmacht. Die Gemeinschaft macht ja auch aus, immer wieder mich in den Dialog auch mit Gott zu bringen. Also wenn wir jetzt mal ganz buchstäblich auch von der Messe ausgehen und da sozusagen eine Predigt gehalten wird, dann ist das ja auch immer für mich, dass ich wieder wie so ein Reflexionspunkt, so einen Anstoß finde, um selber in Dialog zu treten mit Gott, also treten zu können.
Und in der evangelischen Kirche gibt es kein Abendmahl, ne?
Genau,
und das ist. Es gibt keine Hostie, du kannst nicht den Leib Christi empfangen. Verdammt nochmal.
Verdammt nochmal. Genau, also es gibt ein Abendmahl, aber es wird mehr als Symbol aufgefasst und eben nicht als wirkliche Wandlung. Und das ist ja das, was letztendlich Spiritualität ausmacht auch und deswegen für mich katholische Kirche ausmacht. Hier geht es nicht nur um den Geist, der gefüttert wird mit Wort und Verstand und man liest was aus dem Bibeltext vor und man bespricht das auf intellektueller Weise. Nein, es geht auch eben um mein Leib, um den anzusprechen und es funktioniert eben durch diese Rituale und vor allem dann durch die Wandlung. Wenn man an Gott glaubt dann und weiß, dass der existiert und ihn darum bittet, dass er in dem Moment auch sozusagen Christi in diesem Leib allgegenwärtig ist und damit eben Liebe allgegenwärtig und Licht in diesem Leibe ist und ich es aufnehmen kann, um mich zu stärken, um mich auch wieder mehr zu Gott hinwenden zu können, heißt zu Liebe hinwenden zu können.
Heben Sie mal bitte kurz einen Arm und schnuppern in der Achsel. Mach mal, Anna. Schnuppern in der Achselgegend. Alles fresh bei dir?
Yes, of course.
Bei mir ist es ja bei der Arbeit schon immer, der Stressschweiß wird schon immer schwierig, auch wenn ich frisch geduscht habe. Was macht man da? Also Geruch wird ja Gott sei Dank jetzt nicht akustisch übertragen. Sie haben jetzt da Gott sei Dank nichts von, aber dafür umso besser und immer mehr im Sommer natürlich in der Bahn oder noch viel schlimmer eben am Arbeitsplatz. Oh. Also wenn Sie jetzt 8 Stunden täglich neben jemandem sitzen, der so wie ich transpiriert, was tun, ja? Wie spricht man die Mitmenschen an, die man nicht riechen kann, beziehungsweise eben doch sehr intensiv riecht? Ansprechen oder ertragen?
Plus eins. Die Antwort.
Jede Woche klären wir hier eine kleine oder auch größere Frage, die im zwischenmenschlichen Bereich angesiedelt ist, zum Beispiel am Arbeitsplatz. Die Antwort, die kommt heute von Regisseur, Autor und Stromberg-Erfinder Ralf Husmann. Hallo, Herr Husmann.
Guten Tag.
Ich bin ja eher beruhigt, wenn andere stinken, dann fällt es nicht so auf, wenn ich transpiriere. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie auch ein Stinker?
Das wollen wir nicht hoffen. Also höchstens mental. Ich hoffe, körperlich ist alles in Ordnung.
Also unsere heutige Frage ist ja Körpergeruch am Arbeitsplatz. Also die Kollegen, Kolleginnen, die müffeln. Spreche ich das an?
Ja, ich glaube, es gibt durchaus Fälle, wo man das, glaube ich, ansprechen muss. Und ich glaube, es hilft auch nicht, sich da drum rumzumogeln. Also sozusagen der Weg über den Humor ist in dem Fall, glaube ich, kein vielversprechender. Also wenn Sie jetzt dem Kollegen irgendwie zum Geburtstag keine Blumen, sondern einen Wunderbaum schenken, kommen Sie, glaube ich, nicht so richtig weiter. Also ich hatte das tatsächlich auch schon mal in einem echten Büro und man ist ja dann überrascht, dass die Kollegen oder Kolleginnen das dann selber offenbar ja nicht registrieren. Also auch wenn man denen so eine Armada von Deos dahinstellt, dann denken die einfach, ach, die Kollegen vergessen das immer hier am Tisch. Also es ist nicht hilfreich sozusagen, sich da irgendwie auf Zehenspitzen zu nähern, sondern man muss das Thema irgendwann mal direkt ansprechen. Ist aber sehr unangenehm. Also Sie können auch den Kollegen nicht einfach unauffällig mit Febreze einsprühen, das nutzt nichts. Also Sie müssen irgendwann mal sagen, ich glaube, wir müssen mal reden.
Ja, aber dahinter steckt ja generell die Frage, ne? Wie spreche ich Dinge an, die mich stören? Wie mache ich es denn aber? Weil ich möchte ja auch, oder ich muss ja mit meinem Kollegen oder Kollegin weiter zusammenarbeiten, ich möchte niemanden vor den Kopf stoßen.
Total. Es ist eine ganz schwierige und unangenehme Situation, aber man kommt nicht drum herum, es irgendwann mal direkt anzusprechen. Und da muss man tatsächlich ein bisschen Fingerspitzengefühl beweisen. Also ich rate zum Beispiel immer, schwierige Gespräche zum Beispiel am Freitag zu führen, wenn man dann weiß, man hat halt nochmal 2 Tage, um das sacken zu lassen und nicht direkt irgendwie am nächsten Tag reagieren zu müssen. Das ist nur so eine kleine Trickkiste, aber es hilft ja manchmal, weil man tatsächlich gerade bei so einem Thema ja manchmal erstmal so Zeit braucht, um das zu verdauen. So, das ist vielleicht tatsächlich gar nicht so einfach. Es sind ja nicht nur so Sachen wie Körpergröße, es gibt ja auch andere Dinge, wo man sagt, er telefoniert immer wahnsinnig laut oder der ist komisch oder so. Also Sachen, die einen persönlich stören. Ist eben auch wichtig, sozusagen im Vorfeld einmal klarzumachen, stört es wirklich jeden oder bin ich derjenige, der hier überempfindlich ist und so. Das muss man, glaube ich, einmal abklären, auch mit den restlichen Kollegen, damit man mal sagt so, Leute, geht es nur mir so oder ist es jetzt wirklich so, dass jedem die Brille beschlägt, sobald er den Mund aufmacht? Und wenn das geklärt ist, dann muss man, glaube ich, einmal sagen, so, wer ist hier der Geeignetste, um das mal einmal anzusprechen? Das hat ja auch ein bisschen was damit zu tun. Ist man selber sozusagen älter oder jünger? Wie lange ist der Kollege oder die Kollegin schon da und so? Also muss man, glaube ich, sehr fein vorher abstimmen, sozusagen, wer sagt's? Dem oder derjenigen.
Also nicht die ganze Truppenstärke vorschicken. Also wenn man sich im Büro schon geeinigt hat, ja, bei uns allen beschlägt die Brille, dann schickt man einen vor und das sind dann vielleicht Sie oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, manchmal ist das so. Also es gibt ja so, manchmal hat man ja einen bestimmten Draht zu jemandem und ich glaube, das ist ja auch wichtig, am Ende zu sagen, wir haben nicht alle gemeinsam beschlossen, dass du dich jetzt sinnvollerweise erhängen sollst, sondern es gibt dieses eine Problem, was wir aber jetzt mal ansprechen müssen. Also nochmal sozusagen klar machen, unter Umständen ist der Kollege oder die Kollegin ja ansonsten tipptopp in Ordnung, aber leider an der Stelle gibt es ein kleines Defizit und das muss man tatsächlich irgendwann mal offen ansprechen. Und es ist ja, wie wir alle auch aus den Zweierbeziehungen wissen, wichtig immer zu sagen, keine Du-Botschaft, eine Ich-Botschaft. Das haben wir doch alle mal irgendwann gelernt. Ne?
Also man geben kann Sie uns nicht mal sagen, ein Beispiel, Junge, Herr Husmann. Formulieren Sie mal eine Ich-Botschaft. Für mich die Kollegin.
Ja, es ist immer wichtig zu sagen, so, ich glaube, ich habe ein kleines Problemchen. Wenn du den Arm hebst, verliere ich kurz das Bewusstsein. Das hilft ja schon mal, weil man dann irgendwie sagen kann, ich glaube, es ist mein Problem, aber du könntest der Auslöser sein. Es ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, Junge, die Kombi aus Kunstfasern und Angstschweiß, das ist hier irgendwie schwierig in dem Büro. Also ich glaube, es ist tatsächlich immer hilfreich zu sagen, man geht von sich aus und sagt, ich habe irgendwie hier ein Thema und du könntest was damit zu tun haben, kannst du dir das vorstellen, dass das so ist? So, ne? Und mein Gefühl ist, dass das sozusagen auch eher auf dem absteigenden Ast ist, weil sich, sagen wir mal, die jüngere Generation, glaube ich, gar nicht mehr darin übt, sozusagen Konflikte direkt auszutragen, sondern heute schickt man ja Sprachnachrichten oder ein Emoji oder so und ich glaube, dass das irgendwie gar nicht wirklich gelernt wird, am Ende Konflikte jeder Art irgendwie direkt auszutragen, sondern man versucht ja immer so einen Weg drumherum zu finden und das ist aber bei dem Thema eigentlich nicht möglich.
Und umgekehrt, wie reagiere ich denn, wenn mich jemand darauf hinweist, dass ihn oder sie etwas an mir stört? Auch wenn es auf eine ganz nette Art und Weise formuliert wird, in einer Ich-Botschaft mit ich habe das Gefühl und du könntest möglicherweise, ja. Kommt dir das auch so vor? Wie reagiere ich?
Ja, ich glaube auch da haben wir im Zweifel vielleicht schon aus der Partnerschaft was mitgenommen, dass man irgendwie nicht gleich in diesem Kindergartenmodus reagiert und sagt, du solltest dich mal hören, wenn du telefonierst. Das ist ja nicht hilfreich, sondern man muss ja dann manchmal auch einfach sagen, okay, ich denke mal drüber nach. So ist aber auch nicht ganz einfach, muss man auch tatsächlich sagen. Es ist so dieses, auf dieser Ebene sozusagen Kritik sich anzuhören, für die man ja im Zweifel auch nichts kann. Also man kann ja jetzt nicht einfach beschließen, ich höre auf zu stinken, sondern es ist ja mitunter auch einfach ein rein körperliches Problem. Also Mundgeruch und sowas, das zählt ja auch immer dazu. Und es ist ja nicht in jedem Fall damit getan, zu sagen, okay, dann kaufe ich mir mal diese sagenumwobene Zahnbürste, von der alle immer reden, sondern es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, das Problem in den Griff zu kriegen und so. Und ich glaube, das muss man erstmal aushalten.
Also ich fasse zusammen, die Antwort auf die heutige Frage mit der Transpiration am Arbeitsplatz ist, Es ist kompliziert. Das sagt Ralf Fußmann über Körpergeruch eben am Arbeitsplatz, quasi über die soziologischen und psychologischen Aspekte der Transpiration. Und wenn Sie Fragen zu ähnlichen oder ganz anderen zwischenmenschlichen Problemen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Denn jede Woche kriegen Sie hier die Antwort. Herr Fußmann, vielen Dank.
Ich danke auch.
Tschüss.
Ciao.
Ich will meinen Namen zurück. So könnte man unsere Geschichte der Woche überschreiben. Bei Plus Eins hören Sie ja häufig dramatische, außergewöhnliche Geschichten von Menschen, also deren Leben plötzlich eine krasse Wendung nimmt. Manchmal fangen diese Geschichten aber ganz klein an. Also stellen Sie sich vor, Sie bekommen neue Turnschuhe per Post nach Hause geschickt, obwohl Sie überhaupt nichts bestellt haben. Das ist merkwürdig, aber jetzt erstmal irgendwie keine große Sache, könnte man denken. Aber in diesem Fall gerät auf diese Art eine komplette Existenz unter Beschuss. Mein Kollege Paul Hildebrand, der erzählt uns heute die Geschichte eines Identitätsdiebstahls. Hallo Paul.
Hi.
Es ist ja die Geschichte von einem Mann, dem sein Leben, kann man sagen, gestohlen wurde, und die Geschichte von dem Mann, der dafür verantwortlich ist. Wie bist du denn auf diese Geschichte gestoßen?
Also das Ganze fängt so an, also kurz vorweg, ich arbeite als freier Reporter in Berlin für überregionale Zeitungen und auch fürs Radio. Und um gute Geschichten zu finden, die sich so außerhalb meiner Blase abspielen, lese ich fast täglich verschiedene Lokalzeitungen aus ganz Deutschland. Und besonders so kleine Städte, die sogenannte Provinz, interessiert mich total. Und ich bin dann auf diese Meldung im Minder Tageblatt gestoßen. Und ich habe die auch nochmal mitgebracht. Da steht, Betrüger kapert Adresse eines Mindners. Und dann weiter, viele warten jetzt auf ihre Weihnachtsbestellung. Horst Y., Namen von der Redaktion geändert. Dagegen packt das Grauen, wenn er die Sprinter der Zustelldienste vor seinem Fenster sieht. Ein Unbekannter hat unter der Identität des Mindners vermutlich Waren bestellt.
Mhm. Sowas liest man jetzt ja gelegentlich in der Zeitung. Da hätte ich jetzt gedacht, ja gut, da will ich jetzt nicht unbedingt eine Recherche starten. Was hat dich an dieser Meldung so interessiert?
Ja, also am Anfang dachte ich irgendwie, es geht um einen sogenannten Warenkreditbetrug. Also das ist eine der am häufigsten vorkommenden Straftaten in Deutschland. Dabei benutzen Betrügerbanden die Adresse von Fremden, um Waren auf Rechnung zu bestellen. Und die fangen dann die Pakete vorher ab und das Opfer bleibt auf den Rechnungen sitzen. Naja, und ich hielt das für ein gutes Thema, auch weil ich das Gefühl hatte, hinter der Geschichte steht eigentlich noch was Grundlegenderes, nämlich was es bedeutet, wenn die eigene Identität nicht mehr nur dir selbst gehört. Also der eigene Name, die Adresse, das ist etwas, was uns im öffentlichen Leben auszeichnet. Aber plötzlich gibt es noch jemanden, der mit denselben Daten durch die Welt läuft. Das ist doch total gruselig. Und während der Recherche kam es zu Wendungen, mit denen ich zu Beginn nicht gerechnet hätte. Plötzlich ging es nämlich auch um meine eigene Rolle als Reporter. Also inwiefern darf ich eigentlich Teil einer Geschichte werden und wie verhalte ich mich zu meinem Protagonisten? Und zum Schluss habe ich dann sogar selbst angefangen, an unserem Rechtssystem zu zweifeln.
Paul, du wolltest ja wissen, was hinter dieser Geschichte steckt. Also wie hast du da angefangen zu recherchieren?
Ich bin nach Minden gefahren, um der Geschichte mal nachzuspüren und habe dann das Opfer getroffen. Der Mann heißt in Wahrheit Heinrich Traue. Der ist Rentner und lebt allein in einer kleinen Dachgeschosswohnung in Fußweite der Innenstadt. Wir haben uns zum Kaffee getroffen und ich habe ziemlich schnell gemerkt, diese Betrugssache war für Traue ein echter Einschnitt, der sein Leben bis heute prägt. Und wir haben dann, bevor es um den Betrug ging, erstmal über Traues Leben geredet. Denn diese ganze Geschichte hat Herrn Traue in einem Moment erwischt, in dem es ihm sowieso schon schlecht ging. Erst bekam er Rheuma, musste deshalb seinen Job aufgeben, dann starb seine Frau und als er schließlich an seinen Geburtsort Minden zurückkehrte, war er dort auf einmal ziemlich auf sich alleine gestellt.
Dann bin ich dann wieder zurückgegangen, 2014, hier wieder zurück in meinen Heimatort. Darum habe ich gedacht, naja, Arbeit hast du, bist ja Rentner, ja, machst du das. Aber das habe ich mir alles einfacher vorgestellt. Ich bin zwar hier geboren, aber ich bin hier aufgenommen worden wie so ein Flüchtling, als ob so ein Aussätziger. Ne? Ich höre hier gar nicht mehr zu, auf Deutsch gesagt. Und das ist natürlich eine ganz schöne Belastung. Ne? Und wenn man dann alleine ist. Ne?
Als Als er mir das alles erzählte, standen ihm zwischendurch die Tränen in den Augen. Und ich habe gemerkt, das Opfer dieser Geschichte ist einer, der es eh schon schwer hat im Leben. Ein armer Kerl, dem das Schicksal einen bösen Streich spielt. Und er hat mir anschließend erzählt, dass er in den letzten Jahren regelmäßig eine Klinik in der Nähe der Stadt Minden besucht hat, um sein Rheuma behandeln zu lassen. Und da beginnt jetzt auch unsere eigentliche Geschichte. Also im November 2016. Nämlich wenige Tage bevor Traue wieder zu seiner Behandlung fahren will, erhält er nämlich einen Brief mit einer Krankenhausrechnung. Allerdings nicht von seinem Krankenhaus, sondern von einer Klinik aus Bielefeld. Mhm. Es ist die Rechnung für einen angeblichen Krankenhausaufenthalt.
Aber da wusste ich nicht, wie die Sache weitergeht. Ne? Erstmal war es in Neuland. Den Brief da und dann sehe ich das vom Franziskus-Krankenhaus Bielefeld. Kann doch gar nicht möglich sein. Ey, da warst du doch bist du selber im Krankenhaus gewesen. Wie soll das zustande gekommen sein da? Ne? Dann habe ich da angerufen. Ne?
Gefälschte Krankenhausrechnung? Also ich meine, da wird dir dann schon schnell klar, dass es um mehr geht als nur so ein paar Online-Bestellungen. Was man ja vielleicht kennt schon, wie du es eingangs erzählt hast mit dem Identitätsbetrug.
Ja, das stimmt. Also diese Krankenhausrechnung ist so eine Art Auslöser. Das ist nämlich nicht die erste Rechnung gewesen, die Heinrich Traue fälschlicherweise erhalten hat. Das fällt ihm da nämlich plötzlich auf. Nämlich schon eine Woche zuvor hat er ein paar Sneakers erhalten. Die waren ihm viel zu groß, er hat sie nicht bestellt. Und damals hat er noch an eine Verwechslung geglaubt. Aber dann kam eben diese Rechnung vom Krankenhaus. Und da bekam er dann das Gefühl, das stimmt doch irgendwas nicht.
Dann habe ich dann aus Bielefeld eine Rechnung gekriegt von Vielmann. Die schreiben mir, da würde eine Brille für mich liegen, die ist fertig, die könnte abgeholt werden, 1.000 Euro. 1.000 Euro, das kann doch nicht wahr sein, was für eine Brille. Und wenn, ich bin noch nie Kunde bei Vielmann gewesen, ich bin Kunde bei Minden, bei Lira, beziehungsweise Apollo. Und dann haben mich die Paketfahrer ja wirklich die Klinke in der Hand gegeben. Ne? Dann kam DPD, dann kam GLS, dann kam Hermes da, dann kriegte ich eine Skiausrüstung, dann kriegte ich eine Reisetasche. Ne, von Podomo und allem Pipapo. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein.
Oh Gott.
Ja, also da passiert was, was auf den ersten Blick seltsam erscheint. Es sieht aus wie ein wahren Kreditbetrug, der aber nicht funktioniert, weil die Pakete werden ja nicht abgefangen, sondern landen alle bei Heinrich Traue zu Hause. Mhm. Aber wie kann man mit Krankenhausrechnung betrügen? Naja, auf jeden Fall, es geht weiter. Also über Monate hinweg erhält Traue Rechnungen und absurderweise immer wieder auch von wechselnden Krankenhäusern. Mal soll er 3 Tage in Remscheid gelegen haben, mal 3 Tage in Leverkusen. Immer wieder wird er als Selbstzahler angeschrieben und immer in 2 Bettzimmern. Alle paar Wochen meldet sich ein anderes Krankenhaus aus Nordrhein-Westfalen bei ihm.
Boah, ich glaube, ich würde da ja erstmal so, ich erstarre bei sowas immer. Ich würde dann diese Rechnung so auf den Stapel legen und denke so, oh, ich müsste mich drum kümmern, was mache ich jetzt? Was hat er denn, hat er das alles bezahlt dann einfach? Hat er die durchgerissen und weggeschmissen, weil es sind ja nicht seine Rechnungen?
Naja, also klar, es sind natürlich erstmal Rechnungen, ne? Und die haben Inkasso-Unternehmen beauftragt, um diese Rechnung einzufordern. Mhm. Aber er hat am Ende keine der Rechnungen bezahlen müssen. Herr Traue hat sich in der Zwischenzeit bereits an einen Anwalt gewandt und dann immer bei den jeweiligen Rechnungsgebern angerufen und seine Lage erklärt. Mhm. Und naja, das war manchmal leichter, manchmal schwieriger, aber am Ende haben alle ihre Zahlungsforderungen wieder zurückgezogen. Allerdings, im Grunde genommen ist das gar nicht das Problem, sondern also der materielle Schaden, okay. Sondern das eigentliche Problem ist der psychische Schaden.
Aber mein Leben hat er so zerstört, meine Gesundheit hat er zerstört, er hat meine Freunde zerstört, meine Familie zerstört, mich zerstört. Mein Name Heinrich Traue, der existiert überhaupt nicht mehr und den werde ich wahrscheinlich auch nicht wieder gesund zurückkriegen. Ne? Ich habe nur Laufereien an und dran, wenn ich zu Behörden will, sobald mein Name und mein Geburtsdatum eingegeben wird, leuchtet alles rot, Betrug, Betrug, Betrug. Es ist schon ein Wahnsinn, also ey, ich bin das nicht mehr.
Ehrlich gesagt, vor meiner Recherche hätte ich auch nicht gedacht, dass ein Betrug so sehr an die eigene Substanz gehen kann. Aber da habe ich dann gemerkt, das ist nicht nur eine ärgerliche Sache, sondern tatsächlich ein Schlag, der sein Leben endgültig ins Wanken bringt. So, als würde er von allen Seiten von unsichtbaren Gegnern attackiert werden, gegen die er sich einfach nicht wehren kann. Und die mit seinem Namen machen, was sie wollen.
Mhm. Und was hat er dann gemacht? Also hat er sich Hilfe gesucht oder was macht man denn in so einem Fall dann?
Also Heinrich Traue ist dann extrem misstrauisch geworden, ist bei unbekannten Nummern nicht mehr ans Telefon gegangen, hat seine Mailadresse gelöscht, aufgehört in sozialen Netzwerken zu posten und ständig kamen neue Krankenhausrechnungen und irgendwann meldete sich sogar das Standesamt. Jemand habe versucht, eine Kopie seiner Eheurkunde zu beantragen. Er hat dann angefangen, die Rechnungen zu sammeln und die liegen heute in einem dicken Aktenordner, den er in seiner Wohnung aufbewahrt.
So viele Sachen. So. Ich zeige Ihnen das.
Sie haben alles gesammelt.
Alles, wusste ich ja. Alles. Von angefangen so. Und alles habe ich da. Ja.
Als dann mehr und mehr Zettel über seinen Sofa fliegen, da wirkt Heinrich Trauer auf mich auf einmal wie befreit. Mhm. Also er ist fast ein wenig stolz auf diese Mappe. Für ihn sind diese Zettel ja der einzige Beweis, dass ihm all diese schlimmen Dinge wirklich passiert sind.
So, das war die Telefonrechnung. Ja, die lief sich auf 90,45 Euro. Und dann war da noch eine Rechnung dabei vom Krankenhaus von 3.500 Euro. Das kann doch gar nicht sein. Wie soll das vonstatten gehen? Da warst du so selber im Krankenhaus. Und ich musste natürlich belegen, wo ich gewesen bin. So, und dann habe ich dann im Krankenhaus angerufen, habe im Franziskus-Krankenhaus. Und bevor sie das erklärt haben, das konnten sie gar nicht glauben, da haben sie zu mir erstmal gesagt, sie gehen jetzt aber zur Kriminalpolizei und stellen eine Strafanzeige auf Betrug.
Ja, und das hat er auch gemacht. Er ist zur Polizei gegangen und hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Das war im Winter 2016. Was Trauer zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, die Sache würde ihn jahrelang verfolgen. Also ich hätte mit dem Material wieder heimfahren es erstmal so aufschreiben können. Allerdings hat mich die Geschichte stutzig gemacht, weil die wichtigen Fragen waren ja völlig ungeklärt. Warum sollte eine Bande den Namen eines Mannes benutzen, um sich auf seine Kosten in Krankenhausbetten zu legen? Mhm. Und überhaupt, also warum geht jemand freiwillig ins Krankenhaus und geht dafür sogar eine Straftat? Für mich ist ein Krankenhaus ein Ort, an den ich nur notgedrungen gehe. Neonlichter, Krankenhausessen. Also mich lockt wirklich nichts dahin. Außerdem wollte ich wissen, wer steckt wirklich dahinter? Ist es eine Bande oder ein einzelner Täter? Und wie kommt man denen auf die Schliche? Und was ich nach dem Gespräch mit Heinrich Trauer noch nicht ahnte, war, dass ich mich eigentlich erst ganz am Anfang einer ganz schönen abenteuerlichen Geschichte befand.
Paul, bisher haben wir vom Opfer, vom betrogenen Rentner gehört. Du wolltest aber ja auch mehr über den sonderbaren Betrüger wissen. Was hast du da gemacht? Was hast du rausgefunden?
Genau, also ich bin dann nach Wuppertal gefahren, um mehr zu erfahren. Weil in Wuppertal sitzt die Staatsanwaltschaft, die in diesem Fall ermittelt. Und ich hatte vorher einen Termin mit Staatsanwalt Baumert ausgemacht. Und der hat sich extra die Mittagspause für mich freigehalten und wartete schon in seinem kleinen Büro mit der Fallakte auf mich. Alles vorbereitet, aufgeschlagen, bereitgestellt. Und ich habe sofort gemerkt, okay, den hat diese rätselhafte Geschichte auch gepackt.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, das Krankenhaus meldet erstmal, da war ein Patient, der hat bestimmte Personalien und der hat einfach nicht bezahlt. Dann sagt Ihnen derjenige, auf den der Name passt, nö, ich war gar nicht im Krankenhaus. Gut, das können Sie noch nachvollziehen, da wird Ihnen belegen können, wo er tatsächlich war. Aber Sie haben überhaupt keine Informationen, wer der Mensch war, der da im Krankenzimmer gelegen hat. Und dann fangen Sie an zu ermitteln. Ja, wir gucken uns zunächst mal die Tat an und überlegen mal, lohnt sich das für eine Bande? Und diese Taten, über die wir heute reden, die sind nicht für eine Bandenkriminalität geeignet, weil der Nutzen besteht darin, sich in so ein Krankenhaus zu legen und sich da verpflegen zu lassen. Viel mehr wird nicht gewonnen, es sei denn, man schaltet noch einen kleinen Warenkreditbetrug hinterher. Das ist für eine Bande uninteressant. Eine Bande will Vermögenswerte generieren, die man verteilen kann. Den Aufenthalt im Krankenhaus hat immer nur einer, das kann man nicht verteilen. Also es war klar, es kann eigentlich nur einer sein. Und die Masche ist auch ungewöhnlich, sich unter fremden Namen ins Krankenhaus zu legen, kommt nicht so häufig vor. Da sprach alles dafür, wir haben es hier mit einem Täter zu tun.
Das war schon ein großer Schritt bei der Lösung des Rätsels. Also Traue war nicht Opfer eines üblichen Warenkreditbetrugs geworden, sondern einer ganz anderen Nummer. Ein einzelner Mann benutzt seinen Namen, um damit ins Krankenhaus zu gehen. Erst einmal wollte ich natürlich wissen, wie funktioniert sowas? Das wusste die Staatsanwaltschaft schon.
Ja, die Masche unseres Angeklagten ist durchaus bemerkenswert. Er fingiert zunächst einmal medizinische Notfälle. Das heißt, er lässt sich in einem Café auf den Boden fallen, in der Fußgängerzone. Er lässt sich einliefern ins Krankenhaus. Dort gibt er dann an, Privatpatient zu sein. Und das führt dazu, dass er einen Fragebogen ausfüllt. Und jetzt setzt er nicht seinen eigenen Namen ein, sondern Namen anderer Personen, aber existenter Personen. Das heißt, er geht davon aus, und meistens auch zu Recht, das Krankenhaus überprüft gar nicht, wer er wirklich ist. Dann wird er auf die Privatstation gebracht, was einen erheblichen Luxus manchmal auch mit sich bringt. Einzelzimmer, Fernseher, Wahlverpflegung und solche Sachen. Und wenn es dann ernst wird, dass man Geld sehen will, ist er irgendwann auch weg.
Und das scheint mir jetzt doch aber sehr leicht, die Krankenhäuser zu betrügen. Warum wird das nicht mehr überprüft, wer da sozusagen landet?
Ja, wir müssen zwei Sachen vielleicht unterscheiden. In dem Moment, wo ein Mensch einen medizinischen Notfall hat oder es zumindest so aussieht, geht das Wohl des Patienten allem anderen vor. Das heißt, der Mensch wird im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. und sofort beginnt die Notfallmedizin zu arbeiten. Da ist es noch nicht wichtig, wer einer wirklich ist. Das kann man später in Ruhe feststellen. Und ganz offenbar sind da Versäumnisse, vielleicht auch bei den Krankenhäusern. Warum lässt man sich nicht mal einen Ausweis zeigen? Warum kontrolliert man nicht, wer der andere eigentlich ist? Da ist man vielleicht manchmal auch etwas zu gutgläubig.
Paul, ich habe jetzt zwei Fragen. Also erstmal, ja. Warum macht man das? Es gibt ja Krankenversicherungen in Deutschland. Und zweitens, hat er sich einfach Kost und Logis erschleichen wollen im Krankenhaus und einen schönen Aufenthalt auf der Privatstation? Oder?
Ja, also so langsam zeichnet sich ja so ein Bild von diesem Täter ab. Ne? Also wir haben einen Betrüger, der von Krankenhaus zu Krankenhaus zieht und sich lässt sich einweisen, bleibt ein paar Tage und der bestellt dann Dinge im Internet und ruft bei Sex-Hotlines an und dann verschwindet er wieder und die Rechnungen landen bei Trauer und wenn er das der Polizei meldet, ist der Betrüger schon wieder weitergezogen. Und naja, genau, die Polizei ist dem gegenüber auch erstmal völlig machtlos gewesen und es ging über Monate hinweg in unregelmäßigen Abständen, halt Trauer neue Rechnungen, manchmal im Abstand von ein paar Tagen, manchmal liegen Wochen dazwischen und viele Monate lang gibt es allerdings keine nennenswerten Ermittlungsergebnisse. Niemand hat eine Ahnung, wer dieser Betrüger ist und ob es vielleicht doch mehrere Täter sind. Also alle tappen irgendwie im Dunkeln und so richtig klar, warum der das jetzt macht und warum der in diese Krankenhäuser geht, ist eigentlich immer noch nicht.
Und damit kommt man wirklich durch, also ohne erwischt zu werden? Was ist zum Beispiel mit Videoüberwachung oder so?
Genau, also nach und nach haben sich tatsächlich dann auch so konkrete Spuren ergeben. Es gab dann Zeugenberichte von Zimmernachbarn, die sich doch an ihn erinnern konnten. Und die Berichte waren nicht immer einheitlich, aber die alle haben von einem großen, etwas korpulenteren Mann gesprochen, mit schütterem Haar, dem einige Zähne fehlten. Und irgendwann tatsächlich tauchten dann auch Videoaufnahmen auf. Ich habe die Bilder gesehen und man sieht darauf einen Mann mit ungepflegten, dunklen Haaren in einer schief sitzenden Brille. Und schließlich findet die Polizei einen Zettel in einem Krankenhaus und auf dem stehen die Falschnamen und die Adressen, die er für seine Betrügereien verwendet hatte. Und klar, vor allem sind da endlich auch Fingerabdrücke drauf. Und jetzt weiß die Polizei, mit wem sie es zu tun hat. Der Mann heißt Bernd U. und der ist den Behörden durchaus kein Unbekannter, sondern die haben bereits eine ganze Akte über ihn angelegt, ein umfangreiches Vorstrafenregister.
Ja, er ist durchaus nicht unintelligent. Er erkennt Schwachstellen in Systemen und weiß, die auszunutzen, jetzt zum Beispiel in den Krankenhäusern. Insoweit hat er eine gewisse Intelligenz und Zielstrebigkeit. Im Endeffekt allerdings kriegt er sein Leben nicht auf die Kette, denn ansonsten würde er sich ja mal eine Arbeit und eine Wohnung besorgen und nicht so ein Leben führen. Das scheint jemand zu sein, der mit der Wahrheit und mit dem Geld anderer Leute so seine Probleme hat. Warum er jetzt genau diese Taten begangen hat, noch wissen wir es nicht.
Aber es klingt ja so, okay, wir wissen es jetzt zwar nicht, aber Täter geschnappt, Happy End. Geschichte vorbei.
Genau, also geschnappt hatten sie noch nicht, sondern die haben ihn erstmal zur Fahndung ausgeschrieben und irgendwann ist er denen dann bei einer Personalkontrolle über den Weg gelaufen und die haben ihn tatsächlich festgenommen und das war im Sommer 2019, also fast 3 Jahre, nachdem Trauer die ersten Rechnungen erhalten hatte. Und es ging halt noch weiter tatsächlich und mich hatte diese Geschichte total gepackt. Ich wollte herausfinden, wer ist eigentlich dieser Typ? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, hinter der Geschichte von Heinrich Trauer steckt vielleicht noch eine zweite Geschichte, nämlich die von diesem Bernd U. Weil man muss doch einen guten Grund haben, um so eine aufwendige Betrugsnummer durchzuziehen. Naja, klar, und dann wollte ich natürlich mehr über den Täter herausfinden. Und dann kam plötzlich per Mail von der Staatsanwaltschaft die Nachricht, Bernd U. ist wieder verschwunden, der ist getürmt.
Der ist getürmt? Wie konnte das dann passieren?
Eigentlich war er in Untersuchungshaft und sollte da auch bis zum Prozesstermin bleiben. Aber offensichtlich hat dieser Bernd U. ein Talent dafür, Menschen zu überreden. Denn irgendwie hat er es geschafft, das Gericht in Wuppertal davon zu überzeugen, er brauche jetzt ganz dringend eine Therapie, um seine Drogensucht zu bekämpfen. Also es scheint, als habe er schon seit vielen Jahren ein Problem mit Drogen. Aber er behauptete, er sei jetzt endlich bereit für die Therapie. Und die Richterin hat dann tatsächlich nur wenige Wochen vor Prozessbeginn beschlossen, U wird vorübergehend aus der Haft entlassen, um eine Drogentherapie anzutreten. Die haben ihm dann einen Therapieplatz in Frankfurt besorgt und die Zelle aufgeschlossen und ihm gewissermaßen gesagt, hey, mach mal deine Therapie, aber seid zu Prozessbeginn bitte zurück.
Ja, klar.
Genau, das Gericht hätte irgendwie auch wissen können, so einen Betrüger sollte man vielleicht nicht einfach so trauen. Also auf mich wirkte das schon ein bisschen naiv, muss ich sagen. Naja, und klar, also U tauchte natürlich nie bei seiner Therapie auf, der war untergetaucht. Und wurde von der Polizei wieder zur Fahndung ausgeschrieben. Und dann passierte was, womit ich wirklich nicht gerechnet hätte. Der Betrüger hat sich bei mir gemeldet. Ja, also es war dann so, ich habe nach meinem Treffen mit dem Opfer, Heinrich Traue, habe ich angefangen zu recherchieren. Und was ich dann wusste war, also Bernd U. war bereits im Jahr 1989 das erste Mal wegen Betrugs verurteilt worden und stand in den letzten 30 Jahren eigentlich alle paar Jahre wieder vor Gericht. Und fast immer ging es um eine Form von Betrug. Er hat mal Checks gefälscht, hat er Sachen verkauft, die er gar nicht besaß, eine Motorsäge oder Computer. Und dann habe ich noch herausgefunden, er stammt aus Remscheid, einer Stadt nicht weit von Wuppertal entfernt, und hat dort eine Förderschule besucht. Vor einigen Jahren war er außerdem im Jobcenter gemeldet, aber war unter der angegebenen Adresse nicht zu erreichen. Ich bin über seine Schule dann auf Mitschüler gestoßen, die ihn noch von früher kannten, und auf Facebook habe ich die dann angeschrieben und gefragt, hey, könnt ihr euch noch an diesen Mann erinnern? Naja, von diesen Mitschülern erhielt ich nur vage Antworten. Einer schrieb mir, er sei selbst mal von U übers Ohr gehauen worden, aber niemand konnte mir so recht erklären, warum U das alles macht. Die Facebook-Initiative war also eine Sackgasse. Also zumindest sah das zuerst so aus. Weil dann erhielt ich auf einmal eine Nachricht auf Facebook, mit der hätte ich nie gerechnet. Der Betrüger Bernd U. schrieb mir nämlich selbst und schrieb mir, hey, warum rede ich denn nur mit anderen Leuten über ihn, warum nicht mit ihm selbst? Und er will mir jetzt selbst seine Geschichte erzählen.
Wieso schreibt er dir auf, wie ist er überhaupt auf dich gekommen? Der schreibt dir auf Facebook, der Betrüger, den du quasi ja die ganze Zeit, ich sage mal, verfolgst mit deiner Recherche. Auf einmal kommt er zu dir.
Ja, also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht diese ehemaligen Schulfreunde den angehauen haben und gesagt haben, ey, da hat sich ein Journalist gemeldet. Ich war auf jeden Fall am Anfang total baff und hatte ehrlich gesagt auch so ein bisschen Angst. Ich meine, der Typ war auf der Flucht vor der Polizei und jetzt will er mit mir in Kontakt treten. Ja. Und mein erster Impuls war so, ich rufe die Staatsanwaltschaft an und sag Bescheid, dass U sich bei mir gemeldet hat.
Hättest du das nicht auch machen müssen dann?
Naja, irgendwie bin ich ja auch vor allen Dingen erstmal Journalist und hatte das Gefühl, hey, wenn sich jemand bei mir meldet, um seine Geschichte zu erzählen, dann muss ich der Person zumindest die Chance geben und mich irgendwie auch neutral verhalten. Und klar, ich war natürlich auch ziemlich neugierig und U war ja jetzt auch kein Mörder oder sowas, sondern ein Betrüger. Außerdem wollte ich schließlich wissen, warum hat er das alles gemacht? Warum betrügt einer seit 30 Jahren, obwohl er ständig wieder ins Gefängnis wandert? Und was hat es mit diesen Krankenhäusern auf sich? Und wir haben dann einige Male hin und her geschrieben und ich habe ihm dann meine Arbeitstelefonnummer gegeben und er hat mich schließlich angerufen. Und obwohl ich mir schon dachte, dass das jetzt der Betrüger ist, war ich in dem Moment ziemlich nervös. Ich kannte zwar sein Foto und seine Akten, aber ich hatte ja keine Ahnung, was das wirklich für ein Mensch ist. Ich bin dann rangegangen und habe ihn im ersten Moment gar nicht verstanden. Der hat ziemlich stark genuschelt und die Verbindung war irgendwie auch nicht so gut. Aber dann haben wir angefangen, uns zu unterhalten.
Ja, mein Vater ist, ich war 4 Jahre, wo mein Vater starb. Der ist mit 33 gestorben. Und meine Mutter ist mit 56 gestorben, da war ich 24. Ja, und dann ist meine Ehe gescheitert und von da bin ich straffällig geworden mit Alkohol und Drogen.
Und warum haben Sie angefangen zu betrügen? Also was war der Grund?
Das weiß ich nicht. Das habe ich halt im Alkohol und Drogen, weil ich Geld für Drogen brauchte und alles.
Und Sie sind
andere
dann...
klauen, andere hauen alte Omas um, Alter. Andere klauen oder rauben. Ich habe das gemacht.
Und Sie haben ja dann sozusagen 30 Jahre lang nie damit aufgehört, obwohl Sie immer wieder verurteilt worden sind und auch ins Gefängnis gekommen sind. Also eigentlich gar keinen Erfolg hatten damit. Warum haben Sie eigentlich nie damit aufgehört?
Weil die Sucht, ich bin süchtig. Ich hatte kein Geld. Ich muss ja irgendwo immer eine Drogen kaufen, ne?
Und haben Sie mal probiert, eine Therapie zu machen?
Ja, hatte ich schon, klar.
Und jetzt hat Ihnen doch das Gericht in Wuppertal aber einen Therapieplatz zugesichert. Warum sind Sie da nie aufgetaucht?
Ich war in Frankfurt, das habe ich Ihnen auch gesagt. Ich war in Frankfurt, die haben mich nicht aufgenommen wegen meinem Knochenkrebs. Ja, können die nicht machen, sehr ganz einfach. Ich soll mir eine Klinik suchen, wo Krankenhaus in der Nähe ist.
Was erzählt er da? Also er rechtfertigt eigentlich seine Betrügereien mit seiner Drogensucht und mit einer Krebserkrankung.
Genau, also versucht das mal zusammenzufassen. Ja. Also genau, Bernd U. sieht sich als Opfer und seine Betrügereien so eine Art Selbstschutz. Und das, was er zum Schluss gesagt hat, er behauptet, er sei schwer krank und er müsse behandelt werden. Er habe Knochenkrebs. Und seine Geschichte geht so. Während er mal wieder im Gefängnis war, sei eine erhöhte Anzahl an weißen Blutkörperchen festgestellt worden. Also in der Medizin nennt man das einen M-Guss. Und er habe damals im Gefängnis um eine Therapie gebeten und die sei ihm dann aus Kostengründen verweigert worden. Und dann sei eben der Krebs ausgebrochen. Also das Gefängnis sei im Prinzip schuld an seiner Krankheit und deshalb habe er unter falschen Namen die vielen Krankenhäuser besuchen müssen. Er behauptet dann, also legal hätte er nicht in Behandlung gehen können. Und Bernd U. denkt also, er hat ein Recht darauf zu betrügen. Das System schuldet ihm gewissermaßen etwas. Und als ich dann vorsichtig nachgefragt habe, ob das wirklich stimmt, ist er richtig wütend geworden. Und ich glaube, er war kurz davor aufzulegen.
Die haben gesagt, die haben die ganzen Befunde, die ich mitteilte davon draußen, haben die alle in Frage gestellt. Die haben gesagt, das stimmt nicht, obwohl es nachweislich ist. Auf den Embus hinweisen, die auf den Schlagraum von ihnen weisen, haben die alle gesagt, das ist nicht so, verstehen Sie?
Sie haben sich dort sozusagen ungerecht behandelt gefühlt.
Ja, die sagen, das ist nicht so. Die Dinge werden fingiert, aber hier mit Röntgenbildern, die eindeutig beweisen.
Wären Sie im Gefängnis geblieben, wenn Ihnen geglaubt worden wäre?
Ja, natürlich, wenn die mich adäquat behandelt wären, natürlich.
Hast du ihm da geglaubt? Also ich bin so zwischen den Stühlen, weißt du?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass in den Krankenhausakten, die an Traue verschickt wurden, Befunde auftauchen, die auf einen Knochentumor hindeuten könnten. Mhm. Allerdings habe ich schon im Laufe des Gesprächs gemerkt, dass Bent U. viele Fakten so verdreht und mich teilweise tatsächlich einfach auch anlügt. Also zum Beispiel hat er behauptet, die Polizei und die Staatsanwaltschaft wisse, wo er sich aufhalte. Und das habe ich dann sozusagen nochmal gegengecheckt und bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Und die haben die natürlich immer noch gesucht. Und auch bei seinem Therapieplatz zum Beispiel war er nie aufgetaucht, obwohl er das eben auch behauptet hat. Außerdem hat er sich, anders als er das behauptet, bereits lange vor dem vermeintlichen Ausbruch seiner Krankheit in Krankenhäuser eingeschlichen. Und aus diesen Befunden, die ich dann auch bekommen habe, wird deutlich, Bernd U. ist sicher nicht sterbenskrank. Und für mich klang diese ganze Geschichte von U. irgendwie ziemlich wirr. Ich habe dann versucht, seiner Geschichte eine Chance zu geben und habe mich mit einem Gefängnismediziner zusammengesetzt und gefragt, kann das eigentlich stimmen? Und der hat dann relativ schnell abgewunken und meinte dann, eher nicht. Und er hat gesagt, also im Gefängnis würden tatsächlich anscheinend viele Menschen an ihrer eigenen Opfergeschichte zimmern, bis sie sie selbst glauben.
Da sind wir jetzt wieder beim Thema Glauben, was wir vorhin hatten, Anna, ne? Dass man etwas glaubt. Hast du dich, Paul, in diesem Moment dann auch manipuliert gefühlt? Also hattest du keine Angst, plötzlich auch zum Opfer von Bernd U. zu werden? Weil der dich ja quasi kontaktiert hat, um dir seinen, ich sag jetzt mal, Bären aufzubinden?
Naja, also ich als wir am Anfang so telefoniert haben, habe ich irgendwie schon auch ein bisschen gedacht, hey, der Typ ist vielleicht auch einfach ein armer Tropf. Also, ne, dem geht's einfach schlecht irgendwie. Und irgendwann nach diesen Gesprächen habe ich dann gemerkt, der hat eigentlich gar keine Lust, mit seinen Betrügereien aufzuhören. U hat tatsächlich an seine eigene Geschichte geglaubt. Mhm. Ich meine, da wird seit 30 Jahren immer wieder für schuldig befunden. Vielleicht hat so jemand gar kein Bewusstsein mehr davon, was eigentlich Wahrheit ist und was Lüge ist. Das verschwimmt dann alles, bis er selbst seine Lügen glaubt. Und auf der einen Seite hatte ich nach dem Gespräch wirklich irgendwie Mitleid. Auf der anderen Seite dachte ich, hey, was für ein mieser Kerl. Ich meine, schließlich haben Opfer wie Traue total unter dem gelitten.
Was hat denn das mit deinem Selbstverständnis als Reporter gemacht? Also und vor allem, also ich frage mich, haben wir die Geschichten, die wir uns selbst und anderen erzählen, haben wir die wirklich selbst in der Hand?
Also bis zu dem Punkt, klar, ich versuche irgendwie möglichst neutral zu bleiben. Aber dann hatte ich irgendwie doch auch das Gefühl, man muss den Mann irgendwie doch mal so im Spiegel vorhalten.
Sie haben ja jetzt sehr, sehr vielen Menschen sozusagen geschadet in den letzten 30 Jahren. Bereuen Sie das?
Teilweise.
Warum teilweise?
Ja, teilweise, weil andere Leute ja mehr gehen. Also ich brauche da nicht, wenn ich da Metro bescheiße, die tut mir leid. Die haben genug, die können das abschreiben. Ich check mit rum, eine Metro, die haben genug. Die schreiben da runter, Ulk ab und fertig. Ob die jetzt beklaut werden oder ob da einer reingeht oder was, weiß ich, klaut oder ob da einer einen Check mit rum macht. Das ist das Gleiche.
Und um jetzt so ein bisschen zu verstehen, was das bedeutet, was dieser Mann eigentlich getan hat, ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Also U. hat sich in seinen Krankenhausaufenthalten nie therapieren lassen. Mhm. Also die Zeit hat er dort genutzt, um seine Zimmernachbarn zu bestehlen, Sexhotline anzurufen, Waren unter falschem Namen zu bestellen. Dieses Krankenhaus dient sozusagen nicht seiner Gesundheit, sondern wird quasi zu einer Art Büro für sein Betrugsunternehmen. Also in erster Linie ist er ein Mann, der einigen Menschen geschadet hat, und dafür überhaupt gar kein Unrechtbewusstsein besitzt.
Und wie endet das Ganze denn? Also kriegt die Polizei ihn noch?
Genau, im Dezember letzten Jahres wurde U. schließlich dann doch noch einmal von der Polizei gefasst. Es heißt, ein Bekannter habe ihn den Behörden gemeldet. Und vor Gericht hat ein Gutachter dann festgestellt, der Angeklagte, also der Bernd U., der leidet unter einem sogenannten Münchhausen-Syndrom. Mhm. Der ist ein krankhafter Lügner. Im März wurde er dann zu 4 Jahren Haft verurteilt. Und nicht nur wegen des Betrugs an Traue, sondern auch wegen anderer Delikte, die er in den letzten Jahren so begangen hat.
Oh Gott, was hast denn du aus dieser Geschichte gelernt, Paul? Also was hat das mit deinem Glauben in die Menschheit gemacht? Also nee, wirklich jetzt mal.
Ja,
es ist so absurd und dann am Ende ja klar, es ist pathologischer Lügner.
Ja,
ja, also irgendwie hat es schon ein komisches Gefühl hinterlassen und ich war auch irgendwie ein bisschen ratlos danach, denn ich meine, selbst wenn man jetzt wieder ins Gefängnis steckt, das wird vermutlich nichts mehr an seinem Lebensstil ändern. Also wenn er in ein paar Jahren rauskommt, dann wird er wahrscheinlich wieder erneut anfangen zu betrügen. Und irgendwie wirkte das auf mich auch so ein bisschen, als hätte unser Rechtssystem eigentlich keine gute Antwort auf einen Mann wie Bernd U. Ich bin nach dem Urteil nochmal zu Heinrich Traue gefahren und habe mich nochmal mit ihm getroffen. Und ich wollte irgendwie wissen, was bedeutet das denn für ihn eigentlich? Denn er wird ja weder vom Betrüger noch vom Staat irgendeine Form der Entschädigung erhalten. Mhm. Abgesehen von den Krankenhäusern würde ich sagen, ist er der Leidtragende in dieser Geschichte. Und ich habe ihn dann gefragt, wie es ihm heute damit geht.
Wenn ich am Briefkasten gehe, da kriegst du einen Schweißausbruch, aber es hängt da wieder für Post dran. Ne? Und es reißt ja nicht ab. Ne? Ich kriege ja gestern noch Briefe von 2018, wo man Verträge abgeschlossen hat, mit 600 Leihenanlagen dran, von 166 Euro. Ja, jetzt haben wir 2020. Die trudeln jetzt ein von dem Inkassobüro. Das ist doch kein Ende. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich weiß nicht, was der noch alles gemacht hat. Also, schlaflose Nächte. Ich habe einen leichten Herzinfarkt gehabt. Nachts war hier der Krankenwagen, hat mich abgeholt und dann ab ins Krankenhaus. Meine Psyche, und dann war ich letztes Jahr war ich auf dem Psychosomatischen in Lübeck. Das hat richtig Spuren hinterlassen. Nicht nur meine rheumatische Erkrankung, die Psyche, die Seele, alle drum und dran. Und das alles zu verarbeiten, das wird nicht so einfach.
Anna, ich frage mich da, ist sich jeder selbst der Nächste und was ist überhaupt Gerechtigkeit? Kannst du da, also ich meine, du hast mir vorhin so schön vom Glauben erzählt und ich war voller Liebe für die Menschheit und für das
Miteinander. Genau, und das ist nämlich genau der Punkt, wo man manchmal einfach den Glauben wie verliert, weil man aber auch annehmen und sehen muss, das gehört auch zum Menschsein dazu. Auch diese ja wirklichen menschlichen Abgründe, ja, dass selbst das dazugehört und zu dieser Schöpfung dazugehört, dass Menschen sich so weit wegbewegen können von sich selber, dass sie dann nachher eben solche wahnsinnigen Geschichten glauben können und damit eben auch andere mit sich ja verletzen und andere mitverletzen. Und ja, das ist traurig und ich glaube genau, wenn es dann einen persönlich betrifft, dann wird es wirklich eben hart, auch da Abstand zu gewinnen und trotzdem irgendwie das Gute wieder in diesen Menschen zu sehen. Ja, eben.
Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns diese Geschichte erzählt hast, Paul.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Paul Hildebrandt war das mit unserer Geschichte der Woche und mehr solcher Geschichten bekommen Sie jeden Freitag im Plus1-Podcast, auf allen gängigen Podcast-Plattformen natürlich und auch auf deutschlandfunkkultur.de/plus1. Und wenn Sie selber eine Geschichte haben, die unbedingt mal erzählt werden muss, dann schreiben Sie uns eine Mail an plus1@deutschlandradio.de. Anna, jetzt wurde ja unser Glaube in die Menschheit ein bisschen erschüttert, auch unser Glaube an Zwischenmenschliches durch die Geschichte der Woche mit diesem Identitätsbetrug, oder?
Ja, das ist schon richtig hart. Also das ist schon richtig.
Wir haben ja vorhin über deinen Glauben, deine Beziehung zu Gott gesprochen. Du musst aber, habe ich so das Gefühl, ganz schön was dafür tun auch, also so um in deiner Mitte, um in deinem Glauben zu bleiben. Du gehst ja regelmäßig dafür ins Schweigekloster. Wie müssen wir uns das vorstellen? Weil du redest ja gerne, das haben wir doch jetzt schon gemerkt. Wie kenn ich das?
Ja, das stimmt. Einmal im Jahr, seit schon 8 Jahren lang, gehe ich immer nach Frankreich in ein Kloster, wunderschön in der Provence. Und ja, ich muss sagen, da habe ich wirklich sozusagen die bislang wirklich tiefsten Begegnungen mit Gott und mir gehabt. Und als ich dann dieses Jahr da war, auch so süß, weil das Kloster wäre noch wegen Corona gar nicht offen, aber die Mönche kennen mich schon und haben
es. Also du warst ja nach deinem Surfurlaub, bist du dann sofort ins anschließenden Schweigekloster.
Genau, also wie ich nach Frankreich gefahren bin, war irgendwie klar, ich kann nicht Frankreich verlassen und nicht in Senant gewesen sein. Also so heißt das Kloster. Mhm. Und da habe ich mir den Mönchen hin und her geschrieben und ja, nee, geschlossen wegen Corona. Und dann hieß es halt doch offen, aber sind auch schon ein bisschen älter, auf jeden Fall war es dann doch nicht wirklich offen. Ich habe dann einfach auf dem Parkplatz da campen dürfen, total süß, habe den Schlüssel von denen bekommen und durfte dann das Kloster.
Du hattest den Schlüssel zum Kloster?
Ja.
Und warst da ganz allein?
Ja, Also es war irgendwie Wahnsinn. Ich habe mich wirklich wie zu Hause gefühlt, weil wenn man von was einen Schlüssel hat, ne, dann ist man noch mal mehr zu Hause. Und war dann auch eigentlich immer fast alleine mit den Mönchen in ihren Gottesdiensten. Bis auf die Messe, das ist dann so um 12 Uhr gefühlt und da waren dann auch so ein paar Touris oder die Leute, die auch sonst im Kloster noch arbeiten und gerade auch versucht haben, nach Corona wieder alles sozusagen in die Gänge zu bringen. Mhm. Ja, und ich muss sagen, das war ja eine sehr tiefe Erfahrung, vor allem diesmal. Ich saß da oft stundenlang und es war aber wirklich wie so eine gefühlte Minute, aber ich war in so einem tiefen Gefühl von einfach nur absolutem Frieden in mir und mit mir in der Welt, dass
einfach ja. Nur dadurch, dass du nicht geredet hast die ganze Zeit?
Dass ich wahrscheinlich, ja, wenig mit anderen Menschen geredet habe, aber nicht im Sinne von, ich muss jetzt schweigen, weil ich bin dann auch jemand, ich fange dann einfach an, mit mir selber zu reden.
Ach so, das gilt? Ich dachte, das darf man dann nicht.
Ja,
ich dachte,
klar. Alles, was man für sich gut findet, darf man machen.
Aber man darf auch lesen und schreiben?
Ja, man darf auch lesen und schreiben. Ich wandere da auch immer ein bisschen. Diesmal bin ich weniger gewandert, mehr so spazieren und einfach die Lavendelfelder, die zu dem Zeitpunkt da eben wunderschön blühen, zu genießen und das wirklich einzuatmen. Ja, da habe ich auch ganz oft so, oh, es ist gerade gut, oh, riecht es lecker oder so.
Aber ne? Warum hilft dir dann eigentlich Stille auch in Sachen Beziehung zu dir selbst? Weil ich manchmal das Gefühl habe, wenn man so sehr mit sich alleine ist und so sehr in Stille, dass man sich halt so sehr in seinem eigenen Brei bewegt und auch um sich selbst viel dreht, weil man einfach, weil dieses Gegenüber fehlt.
Das ist genau das Spannende. Es gibt den Unterschied, glaube ich, zwischen den Gedanken, das sind auch diese störenden Stimmen, die ganze Zeit dann hochploppen. Und das ist auch die Kunst, auch im Yoga, nämlich zu dieser Mitte immer wieder zu kommen und sozusagen die Gedanken wirklich ziehen zu lassen, weil das sind auch oft einfach, ja, Dinge, die uns, wo wir uns dann wirklich nur noch um uns selber drehen und in die tiefe Mitte zu kommen, da gibt es aber diese Gedanken auch einfach nicht mehr. Und da ist wirklich einfach nur, ja, eine Form von, ich würde es beschreiben, tiefster innerer Frieden. Und das ist schwer, ja, weil man ja sich selber ganz viel eingestehen muss, wer man eigentlich ist und ja, wer schaut sich schon gern wirklich wahrhaftig im Spiegelbild an. Das ist schwer, aber ich sage immer, die Stille ist sozusagen die Antwort aller Geheimnisse und das Leben ist voller Geheimnisse und so viel größer. Eben. Die Liebe ist so viel größer, wie wir uns nur vorstellen, begreifen, denken, in Zahlen ausrechnen können und das einfach mal zuzulassen und damit einfach mal Mensch sein.
Was machen wir jetzt?
Was machen wir jetzt?
Fragt mich Anna. Was machen wir jetzt? Anna, es ist schon wieder vorbei, unsere gemeinsame Nein. Zeit. Das war schon plus eins für heute.
Ja, schade.
Oder? Welche Fragen müssen wir klären, wenn ich dich wieder einlade? Was haben wir jetzt noch nicht besprochen? Was ist dir noch wichtig? Dann guckt sie von links nach rechts. Du hast deine ganze Liebe schon rausgesprochen genau. Für heute, deinen ganzen Glauben quasi mit uns geteilt, oder? Was nimmst
Auf jeden
du
Fall.
Mit? Jetzt, du hast ja auch viel gehört jetzt in der Sendung.
Was nehme ich hier vor allem mit? Das ist irgendwie wieder spannend in diesen zwischenmenschlichen Beziehungen und dann mit seinem eigenen Blick vielleicht mit Gott irgendwie drauf zu gucken und auch selber zu merken, dass der da ganz schnell vielleicht auch mal wieder flöten geht.
Aber ich habe jetzt von dir zum Beispiel auch gelernt, oder das habe ich immer schon von dir gelernt, dass es so wichtig ist, wie man, in welcher Beziehung man zu sich selbst steht, damit man dann auch Beziehungen mit anderen pflegen und eingehen kann, oder?
Ja, ich glaube, eigentlich ist das das Wichtigste und auch das, was wo uns Gott eigentlich hinführen möchte, wieder zu uns. Ich glaube, eigentlich sind wir Menschen auch nur hier auf Erden, um sozusagen diese eigene innere Reise zu machen, auf die endlich loszugehen und diese sozusagen zu bestehen. Und jeder besteht sie, weil sobald man losgeht, ist man ja auf dieser. Und indem man mit sich gut kann, klar, kann man doch auch mit anderen gut. Und ist das Leben
und deswegen
so viel
können wir
einfacher.
So gut, weil wir mit uns selbst gut können. Anna, wir gehen jetzt Kuchen essen.
Oh, ich freue mich drauf.
Und bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Plus Eins. Tschüss.
Tschüss.